Ich möchte jetzt ein paar Sachen noch zu dem Film sagen und abschließend noch was bisschen zusammenfassen zu dem, was ich darüber sozusagen reflektiert denken würde. Zu dem Film vielleicht noch kurz erläuternd, also diese Aktion hat so eine zweijährige Vorgeschichte ungefähr. Wir haben ganz viel versucht, mit den geschilderten Beteiligten diese Sache zu thematisieren, über einen längeren Zeitraum mit verschiedenen Formen innerhalb des Quartiers und des Viertels. Und das ist eigentlich ja schon beachtet worden, aber nicht über die lokale Weltpresse hinausgelangt in irgendeiner Form. Und tatsächlich war jetzt diese Aktion, die ihr jetzt hier gesehen habt, etwas, was dann plötzlich völlig im Scheinwerferlicht war, weil kurz vorher gab es die Auseinandersetzung zwischen der Stadt Dresden und der GACFA über Rückzahlungen, die ihr vielleicht mitbekommen habt. Und es war wahnsinnig viel Presse da. Das Hamburger Abendblatt hat zwei Seiten der Zeitschrift für dieser Geschichte gewidmet. Also es war sehr umfangreich. Das war für uns total überraschend, hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass es innerhalb von Recht auf Stadt jetzt auch mal wahrgenommen worden ist, dass es solche Auseinandersetzungen gibt. Ein zweiter Vorteil ist, dass in anderen peripheren Stadtvierteln, also Großwohnsiedlungen wie Steilshoop, oder auch in Teilen von Barmbek, in denen die GACFA eben auch aktiv ist, sozusagen so Verbindungen gibt. Ein Nachteil ist zum Beispiel, dass es ein großes Problem gibt in diesem Quartier mit illegalisierten Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Stadt sich jetzt plötzlich für diese Geschichte interessiert und den Rest könnt ihr euch denken. Das kann natürlich dann auch sehr ambivalent sein mit der Sichtbarkeit. Darauf bezog sich auch das, was ich vorhin zu dem Vortrag von dir gesagt habe, über die Ambivalenz von Sichtbarkeit und Sichtbarmachung. Das ist sozusagen die Situation jetzt. Was wir jetzt haben, ist, dass wir haben danach so ein bisschen versucht, auch mit diesem Sozialträger Vericom, die da ziemlich entscheidend sind, vor Ort so eine Sozialberatung für migrantische Frauen machen, aus einer antirassistischen Perspektive, zusammen überlegt, naja, was können wir jetzt machen danach? Das hat jetzt so viel Dynamik produziert, den Leuten hat es auch gefallen und es gibt auch Reaktionen und so weiter. Wie können wir das verstetigen, indem wir da weiterhin in irgendeiner Form versuchen, diese Verhältnisse diskutierbar zu machen? Weil es kann ja auch sein, wenn man einmal sozusagen in der Tagesschau war, dass danach, und das verändert sich überhaupt nichts, was natürlich die Politik der GACFA ist, dass danach sozusagen der große Frust einsetzt. Da haben wir uns alles Mögliche überlegt, was kann man machen und so. Sind dann so drauf gekommen, man müsste mal das mit den Mietminderungen systematisieren, weil die haben natürlich alle Anspruch mit ihren schimmligen Wohnungen auf ziemlich weitgehende Mietminderungen und dann sozusagen versuchen, einen kollektiven Prozess daraus zu machen. Hatten wir vor so zwei Wochen ungefähr Leute, Mieterinnen und Mieter eingeladen, mit uns darüber zu sprechen. Also es ist auch so, muss man vielleicht dazu sagen, wir hatten in Wilhelmsburg zwei verschiedene Formen. Einerseits eine Form, in der wir solche Aktionen gemacht haben, zusammen mit unseren Nachbarn und Nachbarinnen selbst. Also sozusagen, da waren wir auch als Mieterinnen und Mieter beteiligt. Hier ist es nicht so. Also das ist sozusagen eine Aktion, die zwar Wilhelmsburger Stadtpolitik ist, aber niemand von uns wohnt im Korallusviertel, um das es da geht. Und dann haben wir uns mit den Leuten getroffen und dann haben sie gesagt, ja, das ist ganz gut und schön mit eurer Mietminderung, es ist uns viel zu kompliziert, wir wollen viel lieber eine Demo machen. Und jetzt machen wir nächsten Samstag, wir meine ich jetzt alle, machen wir nochmal eine weitere Demonstration durch das Korallusviertel. Auch das ist vielleicht interessant, um zu erzählen, wie solche Prozesse funktionieren und was sich da möglicherweise dann verstetigen lässt und was nicht. Für Recht auf Stadt ist, glaube ich, im Zusammenhang mit dem, was dieser Film zeigt, eine Sache wichtig. Also Recht auf Stadt zeichnet sich in Hamburg dadurch aus, dass es die meisten Orte, die im Recht auf Stadt-Netzwerk vertreten sind, sind fußläufig zu erreichen. Das ist so ähnlich hier mit dieser Hof. Also das ist natürlich toll, dass man überall hinkommt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt nicht die ganze Stadt. Dann zweitens, die Recht auf Stadtbewegung ist stark davon bestimmt, dass die Orte, die wir uns erobert haben, auch die Leute in einer gewissen Weise verschlucken, die an dieser Eroberung beteiligt waren. Also ein Effekt im Gängeviertel, in dem ich mich relativ viel aufhalte, ist, dass man, sobald man da ist, das Gefühl hat, woanders zu sein, also nicht in dieser Welt, die aus all diesen schlimmen Sachen besteht, über die wir hier schon zum Teil geredet haben, und dass es wahnsinnig viel soziale Energie gibt und auch die Energie, diesen Ort zu verteidigen, auf der einen Seite, dass es aber auf der anderen Seite auch so einen Schließungseffekt gibt. Das ist sozusagen Fußläufigkeit, das ist der erste. Das zweite ist dieses, man ist woanders, wenn man in der Bewegung ist und thematisiert dann automatisch nicht mehr andere soziale Verhältnisse. Und ein Punkt natürlich ist auch, dass die Recht auf Stadtbewegung, zumindest die Sprecherinnen und Sprecher, so würde ich sagen, zur Gruppe der Hochprekarisierten, also der Leute gehören, die zwar prekarisiert sind, aber relativ guten Lebensstandard noch haben. Also das Modell ist ja in Christoph Dickels Buch auch ziemlich viel vertreten. Die Leute mit dem Laptop, die im Café im Schanzenviertel sitzen und so weiter. Und dass es in der Regel weiße, deutsche Leute sind, Herkunft Mittelschicht. Also eine soziale Zusammensetzung, die auch nicht für das, für, also wo, an der, anhand der man auch fragen kann, was ist das Recht auf Stadt, wenn es ein Recht auf Stadt für alle sein soll. Also das ist sozusagen, sind so, sozusagen die Grenzen, diese Fußläufigkeit, dieses woanders sein und die soziale Zusammensetzung. Ich glaube, dass aber das Interessante an dem Prozess, den wir jetzt haben, etwas ist, was in unserer Zeitschrift Sozialgeschichte gibt es einen Artikel über Jacques Rancière, der französische Philosoph, der hat mal gesagt, das Interessante an dieser 68er-Bewegung sei eigentlich gewesen, dass sie Dinge zusammengebracht hat, die nichts miteinander zu tun haben. Und er schreibt weiter, wie zum Beispiel beim Arbeiterstreik. Also damit ist gemeint, arbeiten, also Arbeiter sein, und streiken, also nicht arbeiten, ist eigentlich ein Widerspruch, sind also zwei Dinge, die nicht zusammengehören, und das ist interessant. Oder ein anderes Beispiel wäre das, was vorhin schon genannt wäre, Leute, die keine Papiere haben, aber Kartierung machen. Das wäre auch interessant, weil Kartierung ist ja was mit Papieren zu tun hat. Also, und das Interessante aus meiner Sicht an der Recht auf Stadtbewegung ist, dass sie jenseits und auch zum Teil schon diesseits dieser Verortung, die ich eben gemacht habe, der sozialen und räumlichen Verortung, Elemente enthält, in denen Sachen, Dinge zusammenkommen und soziale Figuren zusammenkommen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und ich glaube, dass das, dieses Interessante, dieser Film auch ganz gut zeigt. Und das Zweite, was ich zur Recht auf Stadtbewegung, also meine Hoffnung sozusagen an die Recht auf Stadtbewegung, das Zweite, was ich zur Recht auf Stadtbewegung gerne sagen würde, ich glaube, wir müssen uns von so einem traditionellen Begriff von urbanen sozialen Bewegungen, wie er Anfang der 70er Jahre geprägt wurde, also soziale Bewegungen sind Netzwerke mit vielen Ressourcen, die vorhaben, die Gesellschaft zu verändern und das dann auch effektiv tun und so weiter, eigentlich vielleicht verabschieden müssen. Auf jeden Fall ist er kontrovers und ich würde mich gerne stärker auf so Begriffe wie Poor People's Movement von Piven und Cloward beziehen, für die nicht normierte soziale Konflikte, Konflikte überhaupt und die Dynamik, die sie erzeugen, im Mittelpunkt stehen. Und das, was wir bei Recht auf Stadt aus meiner Sicht im Moment erleben, ist nicht, dass sich sozusagen eine Institutionalisierung verstetigt, sondern ist eigentlich eine Art Verstetigung von Konflikten auf eine Art und Weise, die ganz viel damit zu tun hat, dass Dinge zusammenkommen, die nicht zusammengehören. Also zum Beispiel Künstler teilnehmen, die keine Künstler sind, sondern prekarisierte Angestellte von Gaststätten und dass Mieterinnen Proteste stattfinden und so weiter. Also auf eine Art, die sowas Zusammengesetztes hat, dadurch Widersprüchliches und diese Konflikte weiterträgt. Also das finde ich persönlich ganz wichtig und entscheidend. Und jetzt so unser Einsatz als Arbeitskreis Umstrukturierung kann ich, glaube ich, ausnahmsweise mal wir sagen. Wir sind ja auch nur 7 Leute, ist relativ übersichtlich. Unser Einsatz ist in dem Zusammenhang natürlich einerseits in unserem Stadtteil was zu machen, das habt ihr ja gesehen, aber ist andererseits auch so ein bisschen zu versuchen, auch die Themen, die damit zusammenhängen könnten, dass man solche Konflikte versucht, stärker in den Fokus der Recht auf Stadtbewegung zu rücken, im Grunde genommen in der Auseinandersetzung gerne fördern möchten. Dieses Projekt ist sozusagen eines, was da reinspricht. Wir haben auch im Recht auf Stadt, machen nicht nur wir, gibt es auch andere Projekte. Es gibt mittlerweile, nachdem aufgefallen ist, dass Geschlechterverhältnisse fast kein Thema sind in Recht auf Stadt, seit einem halben Jahr so eine stärkere feministische Initiative in Recht auf Stadt. Und das dritte Beispiel, was ich nennen will, ist in dem Zusammenhang, dass es auch sowas gibt wie den Versuch, das Thema Arbeitprekarisierung nochmal anders in Recht auf Stadt zu thematisieren, nämlich über eine Initiative namens Electrolux, die gestern ein Haus besetzt hat. Ich weiß nicht genau, wie es ausgegangen ist, um nicht für Wohnraum, sondern für billigen Gewerberaum zu kämpfen. Also selbstständige Arbeiterinnen und Arbeiter, die für Gewerberaum kämpfen. Also das sind so Initiativen, und es gibt bestimmt noch 15 mehr, die ich jetzt nicht genannt habe, von denen ich denken würde, dass sie so einen Begriff von Vielfältigkeit und Zusammensetzung und Dezentriertheit und Konfliktorientierung weiterentwickeln könnten. Und es ist nicht, glaube ich, die soziale Frage, die in Recht auf Stadt hineingesprochen werden muss, wie sich das die radikale Linke so vorgestellt hat am Anfang, sondern es ist genau diese Form, dass alle sozusagen ihren Alltag und ihre Alltagssituation und ihre Konflikte und soziale Konflikte, die bisher ungenannt geblieben sind, in diesem Netzwerk thematisieren können. Und das ist der letzte Satz, nämlich, dass ich glaube, dass die Stärke eigentlich diese und die lange Erhaltung von Recht auf Stadt in Hamburg genau damit zu tun hat, nämlich mit diesen zwei Aspekten, also Dezentralität und diese Art von Diffusion des Recht auf Stadt, Verbreitung über den Stadtraum des Recht auf Stadt-Netzwerkes vermittelt durch diese Konflikte. Das war's.